Liebe Gäste und liebe Gemeinde, wir sehen uns wieder zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr und ich wünsche euch noch nachträglich ein gesegnetes und erfülltes und vor allem ein gesundes neues Jahr. Möge uns Gott segnen und leiten und uns aufzeigen, welche Wege wir beschreiten, gemeinsam auch als Gemeinde. Das Jahresmotto unserer Kirche, ihr habt es schon gehört und auch gesehen und verteilt wurde es auch, das Kärtchen als Lesezeichen und vergib uns unsere Schuld, das ja ein Abschnitt ist aus dem Vaterunser. Und genau dieses möchte ich zu Beginn noch einmal lesen, sprechen, beten und ihr seid dazu eingeladen, still zu sein, still zu werden, innezuhalten und das Gebet aufzunehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und Herr, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Vers, den ich mit euch heute gemeinsam reflektieren möchte, ist eben das Motto, und das ist der 12. Vers, und da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann heißt es weiter, noch direkt nach diesem Gebet Jesu schließt er an mit den Worten in Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nachzulesen im Matthäus-Evangelium in Kapitel 6. Ein erster Punkt, den ich hier herausarbeiten möchte, ist, dass es eine wesentliche und so elementare Grundvoraussetzung für uns Menschen ist, dass wenn wir diese Bitte aussprechen und vergib uns unsere Schuld und es wir auch wirklich so meinen, wenn wir es beten, dann ist eine Grundvoraussetzung die, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir Sünder sind und Schuld auf uns geladen haben. Dass wir Sünder sind und Schuld auf uns geladen haben. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wenn wir uns vergleichen mit unseren Mitmenschen und auf die schauen, die wirklich Sünder sind, also die, wie der Volksmund sagt, Dreck am Stecken haben, dann schneiden wir doch gar nicht so schlecht ab. Seien es die Verbrecher, die Mörder, die Vergewaltiger, so die richtig negativen Menschen, dann stehe ich doch eigentlich ganz gut da. Und da die meisten von uns, wir können sagen, da wir noch nie selbst verurteilt wurden oder gar im Gefängnis landeten, haben wir doch auch eher nicht so das Gefühl, dass wir Sünder sind. Wenn die Bibel und vor allem das Neue Testament von Sünde spricht, dann meint sie mit dem Begriff Sünde. Und es gibt 5 Arten, dieses Wort Sünde aus dem Deutschen zu übersetzen, folgendes. Einmal mit dem griechischen Wort hamartia meint die Bibel das Ziel zu verfehlen, das Ziel verfehlt zu haben. Und nicht nur in Hinsicht auf meine Taten oder auf meine Art der Kommunikation mit anderen, sondern auch das Ziel verfehlt zu haben, was meine eigene Entwicklung, mein eigenes Sein angeht. Also nicht die optimalste Version meiner selbst geworden zu sein. Die Frage ist, sind wir in all unserem Handeln, in all unseren Worten immer optimal gewesen? Waren wir immer die beste Version unserer selbst? Ein zweites Wort, das wir dann mit Sünde übersetzen aus dem Griechischen, heißt Parabasis und meint die Übertretung der Trennlinie zwischen gut und schlecht, zwischen richtig und falsch. Und da ist auch wieder die Frage, die ich an mich, an uns stelle. Handeln wir in unserem Leben immer richtig? Können wir das von uns behaupten? Und ich denke, dass die Bibel mit Recht behaupten kann, dass wir alle Sünder sind, und so einfach und so direkt und klar spricht sich's auch aus. Jeder von uns ist einem anderen gegenüber irgendwann durch Wort und Tat schuldig geworden und trägt somit zur Schuld und trägt somit Schuld mit sich. Und genau das zu erkennen, also einen echten Blick auf sich zu wagen, ist zwar eine schwere, aber unabdingbare Aufgabe, zu der uns Gott einlädt. Und spätestens, wenn wir das Gebet sprechen und diese Bitte aussprechen, vergib uns unsere Schuld, dann ist eben das die Voraussetzung, dass ich dieser Aufgabe nachgehe, einen Blick auf mich selbst zu werfen. Und vergib uns unsere Schuld, weil wir eben nicht immer okay sind. Die Grunderkenntnis daraus, könnte man auch sagen, lautet, wir haben diese Bitte aus dem Gebet Jesu bitter nötig. Die sogenannte Selbstreflexion, aber auch die Fremdwahrnehmung, also ins Gespräch zu kommen mit meinem Nächsten und auch sie zu bitten, einen Blick auf mich zu werfen und mir zu sagen, wie sie mich sehen, die Fremdwahrnehmung, also zu hören, wie ich gesehen werde, hilft zu erkennen, dass wir nicht nur Opfer sind in all unseren Handlungen, in all unseren Erlebnissen, sondern auch Täter. Es hilft zu erkennen, wo wir schuldig geworden sind an Stellen bei Menschen, wo wir es noch nicht einmal vielleicht geahnt hätten, wenn wir eben bereit sind zuzuhören, was mein Gegenüber mir sagt. Selbstreflexion und Fremdwahrnehmung sind somit elementare Hilfsmittel, die wir nicht oft genug üben können. Doch dazu bedarf es Mut und Kraft, denn es ist auch oftmals unangenehm. Ein zweiter Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte in dieser Predigt, ist, mit dieser Bitte aus dem Gebet und vergib uns unsere Schuld, müssen wir verstehen lernen, dass die Bitte in einem klaren Verhältnis zur Vergebung des Vaters steht. Im Klartext will diese Bitte eigentlich Folgendes sagen. Sie sagt, vergib uns unsere Schuld im Verhältnis dazu, wie wir denen vergeben, die sich an uns versündigen. Und dieses wird sehr klar und deutlich, und für Jesus ist es anscheinend von großer Wichtigkeit, weil er unmittelbar nach dem Gebet eben genau das nochmal kommentiert. Der Text sagt in aller Klarheit aus, dass wir in Wahrheit, solange Gott nicht um Vergebung bitten, solange wir einen Streit zwischen uns und jemand anderen nicht beilegen oder Unstimmigkeiten nicht aus dem Weg geräumt haben möchten. Solange ich dazu nicht bereit bin, bitte ich auch Gott nicht um Vergebung. Wer somit sagt, ich werde nicht vergeben oder ich werde nie vergessen, was die Person zu mir gesagt oder mit mir getan hat, der bittet Gott in dieser Bitte, wenn wir dieses Vaterunser aussprechen, entschieden, einen selbst auch nicht zu vergeben. Das ist die logische Konsequenz daraus. Durch so eine Haltung, ihr Lieben, manövrieren wir uns selbst aus Jesu Bereich der Vergebung. Wir entscheiden uns dadurch bewusst und freiwillig in Unfrieden mit uns selbst, in Unfrieden mit Gott und in Unfrieden eben mit diesen Menschen zu leben, anstatt in Frieden und in Freiheit zu leben. Und was für ein schönes Bild ausgesucht wurde, eben auf unserem Jahresmotto als Lesezeichen, das der offene Käfig und der Vogel, der da rausfliegt. Die Freiheit und der Frieden, der daraus resultiert. Denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Das ist zu Beginn sicherlich kein einfacher Schritt. Es ist, als ob mein Ego mich mit aller Kraft daran hindert, diesen Weg zu gehen, diese Worte auszusprechen. Was hilft? Ich habe noch drei Punkte als kleinen Ansatz, die uns ein Stück weit helfen, diesen Weg zu gehen. Was helfen kann, ist, den anderen verstehen zu lernen. Sich also die Frage zu stellen, was hat ihn denn wohl dazu bewegt, das gesagt zu haben oder so gehandelt zu haben? Was ist der tiefere Grund hinter seiner Tat, seinen Worten? Was waren sie wohl? Was hat ihn bewegt dazu? Hat er vielleicht selbst Kummer oder Schmerzen, die er jetzt an mir auslässt, weil es ihm grundlegend mit etwas ganz anderem schlecht geht? Hat er mich vielleicht eventuell nur missverstanden oder hat er Informationen von mir gehört über andere, die so vielleicht gar nicht stimmen oder ich so vielleicht gar nicht gemeint habe? Vielleicht ist es auch ein Stück weit persönlichkeitsbedingt und sein Temperament macht ihm selbst das Leben schwer und dann auch mir. Und so gibt es viele Gründe und die Einladung, die Motivation dahinter ist, einfach mal kurz innezuhalten, mal eine andere Perspektive einzunehmen und sich die Mühe zu machen, sich zu fragen und den anderen zu verstehen, was vielleicht dahinter stecken könnte. Wir würden sehr viel leichter vergeben können, wenn wir uns um Verständnis für den anderen bemühen würden, bevor wir ihn verurteilen. Eine andere Sache. Lasst uns bemüht sein und auch lernen zu vergessen. Der Satz, ich werde nie vergessen, was er mir angetan hat, vergeben vielleicht, aber nie vergessen, ist in meinen Augen ein sehr gefährlicher Satz. Mit solchen Worten und so einer Haltung ist es, als ob wir uns selbst aufrufen, dass sich die Tat einbrennt in unser Gedächtnis hinein und uns nie wieder loslässt. Als ob wir uns dazu aufrufen, dass wir gesteuert werden von dieser Erinnerung, dieser schlechten Tat, die an mir verübt wurde. Sie prägt sich so tief in unser Innerstes ein und hat damit die Macht, Wirkung an mir auszuüben über eine lange, lange Zeit. Und somit glaube ich, dass das beste Mittel nach der Vergebung tatsächlich es ist, zu lernen, zu vergessen. Es im Verlauf der Zeit dahingleiten zu lassen, bis es völlig weg ist und es mich gar nicht mehr tangiert. Das zeugt davon, dass das Erlebte keinen sichtbaren Einfluss mehr auf mich ausübt. Und das wiederum ist wieder ein Stück gewonnene Freiheit. Sich gar nicht mehr daran zu erinnern, es ist weg. Ein Zitat, das ich an dieser Stelle aufbringen möchte, lautet: Bedeutende Menschen erkennt man daran, dass sie vergeben können. Doch vergessen ist noch wesentlich mehr. Und auch das ist etwas, worum wir Jesus bitten können. Dass sein Geist uns reinigt und uns auch vergessen lässt. Und wie schön heißt es in dem 103. Psalm: Sofern der Osten vom Westen liegt, hat er von uns unsere Schuld weggenommen. Bis ans andere Ende der Welt. Da liegt es irgendwo vergraben. Es ist für Gott dann, wenn er uns vergibt, wie vergessen. Und letztlich müssen wir immer wieder lernen zu lieben. Diejenigen, die vermeintlich gegen uns sind. Als ein Aufruf der Bibel an uns, liebt mit der christlichen Agape-Liebe diejenigen, die gegen euch sind. Sie ruft uns auf, mit Wohlwollen und gutem Willen diesen unseren Feinden nachzutrachten mit dem Bestmöglichen. Also zu schauen, was für ihn das Bestmögliche ist. Und spätestens da merken wir erneut, dass es unserer sündigen Natur so sehr widerstrebt und wir uns förmlich dazu zwingen müssen, diesem Aufruf Jesu zu folgen. Abschließend möchte ich noch Folgendes hochhalten. Das habe ich gerade heute in die Hand gedrückt bekommen. Es ist die Jahreslosung der Evangelischen Allianz. Korrigiert mich, wenn es auch noch mehr ist als nur die Evangelische Allianz. Die Jahreslosung 2019 aus dem Psalm 54, da heißt es, suche Frieden und jage ihm nach. Als ein Aufruf an jeden von uns, eben wenn wir Frieden uns so sehr wünschen, für uns selbst und für die Beziehung zwischeneinander, ist es eine proaktive Sache, die ich angehen muss. Ich muss mich aufmachen, um zu suchen. Ich muss mich aufmachen, um zu jagen, um den Frieden zu finden, um ihn zu erlangen, wie die Bibel dazu sagt. Und ich glaube ganz fest, dass wir dazu nur fähig sind, eben durch die Kraft Jesu Christi in uns. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist der Vollbringer in uns. Und sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.